Der vergessene Plan. Emma und Victoria haben sich mit Samuel und Josia verabredet. Namensgleichheiten könnt ihr euch denken. Die Weihnachtsvorbereitungen, die liefen in den letzten Tagen auf Hochtouren und heute ist jetzt der heilige Abend. Nicht nur, dass das ganze Haus glänzt, auch der Weihnachtsbaum ist aufgestellt und der Braten ist in der Röhre. Die Außenbeleuchtung ist endlich so eingestellt, dass die Sicherung nicht mehr fliegt. Und tatsächlich, ganz anders als bei uns heute, hat es auch noch angefangen zu schneien. Zum Glück haben jetzt alle vier noch ein bisschen Zeit, die letzten Geschenke fertig zu machen und alles hübsch einzupacken. Nachher wird dann die Familie um den Weihnachtsbaum sitzen, Geschenke verteilen, einen Fernseher anstellen und am Ende des Abends werden dann alle müde und total übersättigt ins Bett fallen. Ach, wie schön ist unser Weihnachten, oder? Da sagt Emma plötzlich, hey Leute, das haben wir uns doch ganz anders gedacht. Letztes Jahr haben wir schon doch besprochen, dass das dieses Jahr ganz anders werden muss. Und Victoria ergänzt, ja klar, wir haben doch da einen Plan gemacht. Wir wollten Weihnachten doch ganz anders feiern. Zum Beispiel wollten wir mehr Lieder singen und wir wollten Onkel Ernie einladen, weil der doch seine Kinder so weit weg wohnen hat und die kommen ihn immer nicht besuchen. Und außerdem, da fällt Samuel ihnen ins Wort und sagt, Leute, der Plan, den habe ich ja total vergessen. Wir machen einen Plan und dann, also das geht bei mir nicht in den Kopf rein, wenn wir einen Plan machen und dann vergessen wir den einfach. Wie kann das denn passieren? Josia wendet ein, bei dem Weihnachtsstress, da haben wir auch wirklich anderes zu tun, als die ganze Zeit an unsere Pläne zu denken. Oder? Auf jeden Fall, die Kinder, die reden noch eine ganze Zeit weiter und überlegen jetzt, wie sie diesen Plan, den sie letztes Jahr gefasst haben, Weihnachten einmal anders zu feiern, auch in die Tat umsetzen können. Die Kinder, die haben sich erinnert an den Plan, den sie vor langer Zeit gemacht haben. Und das ist ja schon mal ein guter Anfang, wenn man sich an etwas erinnert, auch wenn die Umsetzung in diesem Fall noch nicht so weit vorangeschritten war. Grundsätzlich denke ich, Pläne sind etwas sehr Gutes. Denn mit einem Plan habe ich ja auch die Hoffnung, dass sich etwas bessert. Und ohne Plan kommen viele Dinge gar nicht wirklich richtig erst zur Ausführung. Okay, wir können auch spontan Dinge machen, aber ich habe festgestellt, auch die spontanen Sachen klappen mit einem Plan viel besser. In der Tat. Schade ist es natürlich nur, wenn die Pläne nicht in die Tat umgesetzt werden. Und wo packt man einen Plan hin? In die Schublade. Manchmal ist es vielleicht auch bequemer für uns, wenn wir irgendetwas in der Schublade liegen lassen und nichts Neues machen oder Neues bringen, weil das Alte funktioniert ja. Wir bleiben einfach bei dem, wie wir es immer gemacht haben. Aber wie lange geht das gut? Und außerdem, wenn Pläne nicht umgesetzt werden, können andere davon ja auch nicht profitieren, oder? Heute möchten wir Weihnachten feiern. Und dieses Fest hat natürlich auch einen guten Grund, über den wir auch schon einiges gehört haben. Wir feiern die Geburt von Jesus Christus. Wer ist Jesus Christus? Aus der Bibel wissen wir, dass er Gottes Sohn ist, der vom ewigen Vater im Himmel auf die Erde geschickt wurde. Mit einem ganz konkreten Plan. Der Plan lautete, rette mir, was verloren ist und bring zu mir, was entfremdet ist. Gott hat also einen Rettungsplan. Einen Rettungsplan für uns Menschen, für die Menschen von damals und heute. Für euch Kinder gilt dieser Plan, für euch Mittelalte, da zähle ich mich jetzt mal dazu, und auch für die etwas Älteren. Für Frauen, für Männer, für Deutsche, Russlanddeutsche, Russen, Engländer, Iraner oder wer sonst noch alles hier ist. Dieser Plan ist uralt, da gab es diese Trennung noch gar nicht. Er ist so alt wie die Erde selber. Schon im 1. Mose Kapitel 3 können wir von diesem Plan hören. Es geht um einen Plan, in dem beschrieben wird, wie der, der alles durcheinander bringt auf dieser Erde, in unserem persönlichen Leben, wie der besiegt werden soll. Wie Satan, der Verführer der gesamten Menschheit, besiegt wird. Im 1. Mose 3, Vers 15 lesen wir von Gott, der sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Ja, das ist sein Plan. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Sein harter Satz an Weihnachten, aber da, seit diesem Zeitpunkt gibt es schon diesen Plan. In diesem Vers verspricht uns Gott, dass der ewige Lügner und Betrüger nicht endgültig siegen wird. Oder etwas anderes, wir erfahren auch über diesen Plan, dass er notwendig ist. Ja, wir können das nicht ohne Plan machen. Denn Gottes Rettungsplan hat einen Sinn. Im Römerbrief hören wir davon. Dort steht, dass alle Menschen diese Rettung benötigen. Im Römer 3, Vers 23 steht das, denn alle sind nicht gut genug, um sich irgendwie selbst retten zu können. Rettung vor einem ewigen Tod, Rettung vor einer ewigen Trennung von Gott. Keiner ist gut genug, steht dort, und jeder braucht diese Rettung. Leider verkennen wir manchmal, manche Menschen, den Ernst der Lage. Als zum Beispiel die Titanic sank, ja, erkannten viele das Unglück erst zu spät. Und selbst wenn dort der Olympiasieger im Langstreckenschwimmen an Bord gewesen wäre, er wäre nicht in der Lage gewesen, er hätte nicht die Möglichkeit gehabt, im Vertrauen auf seine Schwimmfähigkeiten eine Küste zu erreichen in dem kalten Wasser. Sie brauchten Hilfe von außerhalb. Aber die Menschen hatten keinen Plan, sie waren nicht vorbereitet auf die Eisbergkollision. Das Schöne ist, Gottes Plan wurde bereits umgesetzt. Die Geschichte von Jesus, sie fängt mit seiner Geburt an. Der Plan Gottes wurde damals vor vielen Menschen sichtbar und nachvollziehbar und wenn auch manchmal auf wunderbare Weise umgesetzt. Die Hirten von Bethlehem waren die ersten, die etwas mitbekamen. Was war das für ein Ereignis, von dem wir vorhin in der Geschichte gehört haben? Auch in Jerusalem ging es ein paar Jahre später drunter und drüber wegen diesem Jesus. Die Menschen hörten ihm gerne zu. Aber er war auch einer, der auch mal mit geistlichen Leitern stritt und schließlich überantworteten diese ihn, an dem sonst keiner eine Schuld finden konnte, den Henkern zur Verstreckung des Todesurteils. Jesus starb. Und am dritten Tage stand er doch wieder lebendig vor den Menschen, die ihn geliebt hatten. Unglaublich. Und er zeigte sich noch vielen anderen, die uns letztlich alle durch die Jahrhunderte bezeugten, Jesus lebt. Gottes Plan hatte Erfolg gehabt. Dieser Plan hat funktioniert. Und ein weiterer Punkt, Gottes Plan ist auch nachvollziehbar. Wir müssen ihn doch verstehen. Können wir der Geschichte überhaupt Glauben schenken? Manche sagen, dass die Bibel das schönste Märchenbuch ist, das geschrieben wurde. Da frage ich dich, warum feierst du Weihnachten, wenn du diesem Buch nicht glaubst? Wenn es doch nur um das Fest geht, ohne einen geistlichen und geschichtlichen Hintergrund, dann weiß ich nicht, warum wir dieses Fest so gerne feiern. In einer Statistik, zugegebenermaßen aus 2009, also nicht ganz aktuell, aber dort missfiel 56% der Befragten der Stress zum Fest. 52% missfiel der Streit in der Familie. Immer noch 42% der Kommerz, die Geschäfte, die um Weihnachten drumherum gemacht werden. Über ein Drittel fand die Kosten inakzeptabel. Und immer noch 21% ärgerten sich über, man höre, unerwünschte Geschenke. Weihnachten, ein absolutes Muss? Wir glauben viel und schnell. Ja, wir glauben an die Nachrichten, die Zeitungen, das, was in den Schulbüchern steht, an die Horoskope, an das, was wir mit unserem Geld machen können oder an das, was wir vielleicht durch unsere Macht können. Wir glauben vielleicht auch an die Hausmittel unserer Nachbarn. Und wir hören auch die Weihnachtsgeschichte so gern, denn sie verkündet Frieden für die Menschen, die Gott gefallen. Aber schenken wir ihr auch Glauben? Glauben wir, dass die Hirten tatsächlich etwas Wunderbares erleben durften? Glauben wir an die Weisen aus dem Morgenland und ihre Geschenke, die einem König galten und nicht einem armen Baby? Glauben wir die anderen Geschichten? Können wir hinter diesem Weihnachtsfest Gottes großen Plan erkennen, der dort dahinter steckt? Die Bibel gibt uns glaubwürdig wieder, wie es damals zuging. Ja, und das können wir glauben oder nicht. Aber ich möchte ermutigen, nicht nur die Weihnachtsgeschichte für bare Münze zu halten, sondern auch das, was wir danach über diesen Jesus, den Retter von mir und vielleicht von Ihnen geschrieben finden. Gottes Plan ist nachvollziehbar. Und Gott braucht auch keinen Plan B. Denn stellen wir uns vor, wenn das Ganze nicht geklappt hätte, ja, in der heutigen Zeit wird man sagen, du kannst dir so viel vornehmen, wie du möchtest, aber du gehst zur Tür raus und dann kommt dein Auto und überfährt dich. Dann funktioniert der ganze Plan nicht mehr. Braucht es das nicht vielleicht auch, dass wir noch so erkennen, dass Gott noch ein Hintertürchen offen gehabt hat, einen Plan B? Wenn wir alles auf eine Karte setzen, das kann sehr heikel sein, das kann schief gehen. Ja, ich verstehe diesen Einwand. Aber Gott hat durch die Jahrtausende bewiesen und wir lesen davon, wir hören davon immer wieder, dass er Gott ist und nicht Menschen wie wir. Wie hat er das bewiesen? Ganz einfach, indem er sein Wort gehalten hat, indem er Dinge angekündigt und umgesetzt hat, die kein Mensch tun kann. Gott hat wahrlich seine Macht bewiesen. Menschen können scheitern, aber Gott hält Wort. Vielleicht denken wir auch immer noch zu oft, dass wir es alleine schaffen können, aber möglicherweise werden wir scheitern. Keiner möchte das und keiner möchte schon gar nicht mit seinem Lebenswerk scheitern. Aber seien wir ehrlich, wenn wir nicht scheitern möchten, sind wir dann bereit, andere Hilfe in Anspruch zu nehmen? Oder haben wir vielleicht Angst davor, Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen? Haben wir Angst, unseren eigenen Standpunkt zugunsten von Gottes Standpunkt aufgeben zu müssen? Jetzt sind wir aber genau wieder an dem Punkt angekommen, wo wir feststellen, dass es nicht geht ohne einen Retter. Es wird deutlich, warum ich und du einen Retter brauchen. Wenn wir schon an unseren eigenen Ansprüchen gegenüber unserem Leben scheitern, was ist dann erst mit Gottes Ansprüchen an uns? Können wir denen wirklich gerecht werden? Vielleicht sagst du, warum hat Gott einen Anspruch auf mich? Was kann er von mir fordern? Ich sage, ja, Gott darf diesen Anspruch stellen, denn er ist der Schöpfer. Er hat die Macht. Er ist das Gesetz des Universums. Jetzt habe ich euch die Weihnachtslaune so richtig verdorben, gell? Aber wir bleiben nicht an dieser Stelle stehen. Denn bevor wir die Hoffnung ganz verlieren, wollen wir unseren Blick doch nochmal dahin bringen, wo wir schon mal waren, nämlich auf das Geschehen von Weihnachten. Das Kind in der Krippe. Das ist der Retter der Welt. Das? Fragezeichen. Das soll ein Retter sein? Ja, in der Krippe, hilflos, klein, ohnmächtig, sprachlos, ohne gute Startbedingungen für sein Leben, ohne großes Geld, ohne Kontakte in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Das ist aber doch gar nicht das Entscheidende. Ein Retter muss doch zunächst retten können. Alles andere ist nebensächlich. Wenn wir einen Regenschirm benutzen, wofür benutzen wir den? Dass er den Regen abhält. Die Farbe und die Form, die spielt keine Rolle. Kann der Retter dieses Kind sein? Halten wir uns an Gottes Plan fest, denn der ist zuverlässig. Im Psalm 33, Vers 4 steht, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Jesus, der Retter. Dieser Retter ist ganz besonders. Schaut mal, wo er so ganz besonders ist. Er lässt sich von Hirten feiern, den Menschen, die in der Gesellschaft ganz unten standen. Ein Retter, der keinen Palast braucht, keine goldenen Löffel und keine Seidendecken. Dieser Retter ist sich nicht zu fein, bei den Armen zu sein und er schaut auch nicht auf gute Manieren. Deswegen, jeder kann diesen Jesus feiern, jeder kann mitfeiern. Keiner braucht irgendwelche gesellschaftlichen Normen erfüllen oder das schicke Kleid anhaben, ein volles Bankkonto besitzen oder mit guten Taten glänzen. Er braucht nicht genug Geld gespendet haben oder perfekt gestylt sein. Denn Jesus, der Retter, was sieht er an? Jesus schaut nicht auf unser Äußeres, sondern er schaut auf unser Inneres. Jesus schaut auf unser Herz. Das lesen wir in Lukas 9, Vers 42. Ist ja schön, wenn wir einen Retter haben, aber der Retter, der muss aktiv werden. Ja, ein Retter ist erst dann wirklich für mich ein Retter, wenn er auch tatsächlich rettet, wenn er anpackt. Und macht Jesus das? Rettet er wirklich? Als Kind in der Krippe hat er dazu den Grundstein gelegt. Als Gottmensch war er wie kein einziger, der je über diesen Planeten gegangen ist, in der Lage, Gottes Willen zu erfüllen. Und das hat er vollständig gemacht, das hat er lebenslänglich gemacht. Er ist es, dieser Jesus, der von keiner Sünde wusste. Das heißt, er hat nie eine Schuld gehabt. Und deswegen, als Jesus dann am Kreuz starb, nahm er damit die Strafe für das menschliche Widerstreben gegen Gott auf sich, obwohl er das selber nie gekannt hatte. Er starb stellvertretend für Menschen, die den Tod verdienten. Aber wer denkt bei Weihnachten schon an Karfreitag? Wir finden ja kleine Babys oft süß. Sie erhalten schnell unsere ganze Sympathie. Ja, und kleine Kinder sind in unseren Augen unschuldig. Und gerne geben wir ihnen deswegen unsere herzliche Liebe. Wie sieht das aus beim Jesuskind? Ja, kannst du diesem Jesuskind schon deine Liebe geben? Oder ist es das, dass du sagst, ja, das hat mit mir nichts zu tun? Das ist was ganz anderes. Wir dürfen das tun, aber wir sollen nicht dabei stehen bleiben. Das Kind ist doch nicht ein Kind geblieben. Unser Herz soll letztlich doch dem gehören, der gekreuzigt wurde und der wieder auferstanden ist. Und nicht zuletzt, der Retter, wenn er dann einer sein soll, warum sollte er sich mit mir und Ihnen beziehungsweise mit dir überhaupt abgeben? Ich meine, vielleicht fragst du dich, was er mit dir überhaupt zu tun hat. Es gibt vielleicht viel wichtigere Menschen, die gerettet werden müssten, verlorenere Menschen, heiligere Menschen, ordentlichere Menschen, liebenswürdigere Menschen, großzügigere. Nein, ich glaube, dass Jesus ein absolut gerechter Retter ist. Und ein gerechter Retter, der schaut nicht die Person an. Er rettet, sobald er die Gefahr erkennt und sobald die Möglichkeit zur Rettung gegeben ist. Jesus will jeden Menschen retten, bedingungslos. Bedingungslos heißt aber nicht planlos. Gott hat dazu im Hebräerbrief Stellung bezogen über diesen Plan. Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Oder an einer anderen Stelle, Epheser 1, Vers 4 bis 7, wie er, Gott, uns in ihm, Christus, auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Dieses Kind in der Krippe, das möchte jetzt eine Antwort von uns haben. Es möchte eine Antwort haben von seinen Eltern, von den Hirten, von den Weisen, später auch von den Menschen in Israel, durch alle Zeiten hindurch bis heute, von ihnen und von mir. Eine Antwort auf die Frage, hast du mich lieb? Und möchtest du, dass ich dich rette? So wie das Baby jetzt noch ganz ungelenk seine Hände nach oben streckt, so wird später aus diesem Baby ein Mann, der dem sinkenden Petrus seine starke, rettende Hand reicht. Noch viel mehr, am Kreuz streckt Christus seine Hände zwangsweise aus zu allen Menschen, aber er macht damit auch wiederholt deutlich, welche Einladung er den Menschen gegenüber gesagt hat. Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, sagt Jesus, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Jesus will retten, zu jeder Zeit, für alle Zeit, jeden. Viele Millionen Menschen haben diesem Rettungsplan seitdem geglaubt. Angefangen mit den Hirten, den Weisen, Maria und Josef, den Geschwistern von Jesus, die Jünger, die Tausende, die durch das gepredigte Wort in Kontakt mit diesem Retter kamen. Ganz viele Leute sind auch heute hier. Gehören Sie, gehörst du auch dazu? Aber vielleicht fragst du dich auch, wenn du noch nicht dazugehörst, wie kann man das überhaupt machen, sich von Christus retten zu lassen? Es sind zwei Dinge. Glaube von Herzen, dass der Rettungsplan Gottes aufgegangen ist. Glaube, dass Jesus am Kreuz die Strafe für deine Schuld auf sich genommen hat. Glaube, dass er gestorben ist, damit du und ich nicht mehr ewig von Gott getrennt sind. Glaube, dass er in der Auferstehung vorangegangen ist, weil er uns ein neues Leben geben möchte. Und zweitens, bekenne diesen Glauben doch mit deinem Mund. Erzähl anderen, dass auch du dich von Jesus retten lassen möchtest. Oder wenn das schon passiert ist, dass du dich von Jesus hast retten lassen. Erzähl es anderen. Ja, zugegeben, es ist eine passive Rettung. Und das passt uns Menschen nicht immer. Aber wir sollten das zulassen. Dieses Jahr sind wir in den Alpen gewandert. Es war, ehrlich gesagt, für Juli miserabelstes Wetter. Also wenn es nicht gerade stark gestürmt und geregnet hat, dann hat es geschneit. Und ich habe daran denken müssen, wie die Männer von der Bergwacht in den unmöglichsten Situationen losziehen, um irgendwen da draußen rauszuholen, die sich in den gefährlichsten Wetterlagen oder in der Dunkelheit verletzt haben, die abgestürzt sind, die orientierungslos sind. Weil die Leute, die können dann nichts mehr machen und es ist gut, wenn dann Hilfe unterwegs ist. Sie sind total dankbar, wenn die Hilfe dann da ist. Stellt euch mal vor, sie würden sagen, schön, dass ihr schon da seid, aber ich wollte eigentlich noch länger probieren, das alleine zu schaffen. Oder, naja, wenn ihr jetzt da seid, dann helft mir auf die Beine und dann laufe ich alleine runter ins Tal, ihr könnt mich ja begleiten. Nee, so sind die Leute bestimmt nicht drauf. Ja, es war der eine jetzt in einem Schneeloch tagelang eingesperrt. Er ist 7 Meter oder so abgestürzt und hat sich dort 3 Tage am Leben erhalten. Sein Handy-Notruf ging irgendwann raus. Aber aus dem Loch wäre er nie wieder rausgekommen. In der Nacht haben sich die Retter aufgemacht. In der dunkelsten Nacht, obwohl Schneegestöber war und sie wussten, wo sie suchen mussten, hatten eine Idee und haben ihn gefunden und gerettet. Und so ist es auch mit uns. Auch wir dürfen so an dieses Rettungswerk Christi glauben. Genau so will der dich retten. Lass dich doch auch einfach so retten. Du brauchst nichts dazu tun, als nur zu sagen, ja, Herr, und dann lass es zu. Ist doch einfach, oder? Nein, es ist nicht unbedingt immer einfach, ja, aber es ist ein Anfang. Welche Gedanken haben sich wohl die Weisen gemacht, als sie mit ihrem Reichtum in die Armut der Josefsfamilie kamen? An Weihnachten, da machen wir uns ja auch gerne große und kleine, aber vor allem viele Geschenke. Warum ist das denn so? Weil wir möchten, dass die oder der andere sich freut. Wir möchten gern einen Grund für die Freude geben. Aber der eigentliche Grund unserer Freude an Weihnachten ist doch das Wissen um den entschlossenen Retterwillen Gottes uns gegenüber. Gottes Plan fängt in Bethlehem an, sichtbar zu werden. Sichtbar. Siehst du das? Erkennst du das auch? Das ist das, was Glauben an Gott ausmacht. Auch wenn ich etwas noch nicht wirklich
vor meinen eigenen Augen sehe, halte ich es für absolut glaubens- und vertrauenswürdig. In Hebräer 11, Vers 1 lesen wir, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Auch heute kann ich euch Jesus nicht zeigen, weder als Baby in der Krippe, noch auf irgendeinem Video, das damals live aufgenommen wurde und jetzt bei YouTube abrufbar ist, auch nicht als Prediger in unserer Gemeinde, das wäre auch sehr anmaßend, ja, noch als Auferstandenen. Er ist jetzt im Himmel, in der unsichtbaren Welt, aber von dort wird er wiederkommen, dessen bin ich mir ganz sicher. Ich freue mich darauf. Ich freue mich auch jetzt schon darauf und ich freue mich heute ganz besonders, weil wir Weihnachten feiern. Wisst ihr, ich bin nicht nur ein einfacher Mensch aus Fleisch und Blut wie ihr. Ja, ich bin auch Ehemann, Vater, Kollege, Freund. Und ich bin auch schuldig. Vor allem vor Gott, aber auch vor Menschen. Auch ich habe diesen Heiland so nötig. Und deswegen freue ich mich so sehr, wenn ich mich an Weihnachten daran erinnern kann, dass Jesus auf die Erde kam, um auch mich zu retten. In Johannes 3, Vers 17 lesen wir, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern der Plan war, das habe ich jetzt gesagt, jetzt wieder die Bibel, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist der eigentliche Grund, warum ich mich heute an diesem Fest so freue. Ich freue mich, auch wenn ich Jesus heute nicht ansehen kann. Ich habe Hoffnung, so wie den Hirten oder Maria Hoffnung gegeben wurde. Die Botschaft der Engel lautete doch, Achtung, euch ist heute, Ausrufezeichen, der Heiland, Ausrufezeichen, geboren, welcher ist Christus der Herr. Ist das die Hoffnung, euch ist heute der Heiland geboren, ist das die Hoffnung, die sie oder die du in dir trägst, die sie in sich tragen, die Hoffnung auf diesen Retter? Gott hatte einen Plan und sein Plan ist es, dass Menschen durch Christus gerettet werden. Auch uns will er retten. Auch die Menschen, die ihn noch nicht kennen, will er retten. Das ist Gottes Plan und er ist immer noch in Kraft. Wir sagen, dass Weihnachten das Fest der Liebe ist. Meinen tun wir damit eigentlich etwas ganz anderes, aber grundsätzlich stimmt es. Es ist das Fest der Liebe, das Fest der Liebe Gottes. Diese Liebe, von der wir in Johannes Kapitel 3 gelesen haben, die Liebe, die rettet, die Liebe, die einen Plan in die Tat umgesetzt hat, einen Rettungsplan, eine Liebe, die nicht die Kosten für diesen Plan überschlägt und abwägt, sondern die bereit ist, aufs Ganze zu gehen. Und wenn wir jetzt die Einfachheit der Geburt Jesu sehen, dann ist das doch nur der Anfang. Sie ist nichts, nichts gegen die Herrlichkeit seiner Wiederkunft und sie schenkt uns diese Hoffnung. Wenn der Himmel bereits seine Geburt so gefeiert hat, wenn die Menge der himmlischen Heerscharen Gott verkündet haben, Gottes Ehre verkündeten, wie wird es dann nur sein, wenn der Retter, der Heiland, als König wieder auf die Erde kommt und sich mit seiner Gemeinde vereinigen wird? Du kannst das glauben oder nicht, aber egal, am Ende werden alle es sehen, dass Gottes Plan ausgeführt und aufgegangen ist. Martin Luther King oder Martin Luther King sagte zu den Menschen in Amerika im letzten Jahrhundert, I have a dream, ich habe einen Traum. Und dann sprach er von den Gedanken über eine bessere Welt. Ich lege Gott jetzt Worte in den Mund, die so nicht in der Bibel stehen, aber er hat, denke ich, zu sich selbst gesagt, vor dem Anfang der Zeit, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan und diesen setze ich auch in die Tat um. Und der Unterschied liegt ganz klar auf der Hand. Der Traum von Luther King ist es bis heute geblieben. Der Plan Gottes ist seit langem umgesetzt. Und das freut mich. Das darf auch dich freuen. Das darf uns freuen. Das darf uns alle hier freuen. Und deswegen komm zum Kind in der Krippe und stimm mit den Engeln ein, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, den Liebsten, den du hattest, sandest du auf die Erde. Dein Plan war nichts weniger als die Rettung der Menschheit. Wie großartig. Einer verlorenen Menschheit, weil eine Menschheit ohne Gott. Wir reden nicht von den anderen, den bösen Menschen, wir reden auch von uns. Auch wir brauchen Rettung. Vater, danke, dass wir an Weihnachten uns erinnern dürfen, dass du deinen Plan in die Tat umgesetzt hast. Dein Wille geschah. Halleluja. Wir bitten dich um Verständnis für dein Handeln für uns. Wir bitten dich für erleuchtete Augen des Herzens, für die Liebe, die du uns in Christus schenkst und zeigst. Danke für das Fest deiner Liebe. Danke für deinen Sohn, unser schönstes, wunderbarstes, liebevollstes Geschenk zu Weihnachten von dir. Amen.